Ich würde gerade mit Gebet anfangen und dann singen wir noch ein Lied. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir da sein dürfen. Und ja, dass wir wissen dass wir uns treffen miteinander, aber ganz speziell auch mit dir, Herr. Dass du in unserer Mitte bist, dass wir uns hier versammeln an dieser Stadt und wissen, du, Herr Jesus Christus, selber bist gegenwärtig. Was für ein unverdientes Vorrecht, das wir haben, dass wir da sein dürfen. Dass wir da sein dürfen, wo du bist. Dass wir in dir sein dürfen. Und dass wir wissen du wohnst in uns durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr, für das grosse Vorrecht. Und dass du uns auch willst, immer mehr das bewusst machen. Dass wir die Erkenntnis immer tiefer haben in uns und auch ausleben. Dass du selber uns wohnst. Dass wir in deiner Hand sind, dass uns nichts etwas anhaben kann, dass wir bei dir geborgen sind. Wir danken dir dafür, dass du mit einem jeden bist und willst Gnade geben, Zubereitung, weil wir auch wissen, wie nach das dein Tag ist, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir dürfen in dieser Zeit leben, wo wir an allen, überall, in jede Himmelsrichtung sehen, dass sich dein Tag nahet, Herr. Dir sei Lob und Dank, hilft uns, dass wir dich von ganzem Herzen erwarten können, jeden Moment. Amen. Ja, das sind viele grosse Wahrheiten in diesem Lied. Das ist wahr, was wir alles haben. Auch die Speise, die dieser Welt völlig unbekannt ist. Auch die ganze biblische Lehre eigentlich. Auch das, was wir im Moment anschauen, anhand von Johannes 17, wo Gedanken sind, die für einen natürlichen Mensch völlig fern sind. Und für uns kann es so einen grossen Wert bekommen. Wir wollen wieder aufschlagen, Johannes 17. Wir haben ja die Frage gestellt, dort im Skript auf Seite 13, was kann denn jedes einzelne Gemeindeglied beitragen zu der Einheit? Und haben dort gesehen, wie wichtig, dass dem Herr Jesus jedes einzelne, stelle vielleicht noch auf Hochdeutsch, wie wichtig für ihn jedes einzelne der Gemeinde ist. Auch wenn wir von Gemeinschaft reden, von Einheit reden, meinen wir nicht einfach, dass das Einzelne untergeht in einem großen Ganzen, sondern der Herr kümmert sich um jedes Individuum, jedes Einzelne in der Gemeinde ganz persönlich. Es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen. Das ist wirklich wahr, um jedes Einzelne. Er kennt jedem seine spezielle Situation und es ist ihm jedes Einzelne sehr lieb und er pflegt es, hegt es mit seiner ganzen Liebe. Epheserbrief vergleicht ja das mit der Ehe. So wie Christus sich für die Gemeinde hingibt, dafür sorgt, dass er sie ohne Runzel und Flecken sich entwickeln darf, so soll auch der Ehemann sich hingeben für seine Frau. Aber primär zeigt es uns das Vorbild Jesus, dass das tut an jedem Einzelnen von uns. Und das bedeutet wiederum, eben, was kann jedes Einzelne tun? Sich darum bemühen, um eine wachsende, tiefe, enge Beziehung zum Herrn Jesus. Das ist eigentlich das oberste Prinzip, was wir zur Einheit beitragen können. Ich möchte auf diese kurzen Formulierungen noch einmal hinweisen, zum Beispiel in Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein. Diese Formulierung, sie in uns, oder dann mehr als einmal die Formulierung, ich in ihnen. Sie in uns, ich in ihnen. Immer mehr werden diese Aussagen für mich zum Schlüssel, nicht nur in diesem Kapitel, im ganzen Thema eins sein. Das ist eigentlich genau um das geht es. Und das spricht ja so sehr diese persönliche Beziehung an. Sie in uns, ich in ihnen. Er in uns, das heißt sein Wesen in mir, das soll mein Leben immer mehr prägen. Wenn immer mehr von seinem Wesen in mir ist, so wird dies mein ganzes Leben verändern. Es wird mich umgestalten. Es werden andere Prioritäten gesetzt. Es wird sich alles verändern, wenn das immer mehr zutrifft. Er in mir, sein Wesen nimmt mehr und mehr Gestalt an in mir. Und so können wir durchaus sagen, eben, dass das eigentliche Thema in Johannes 17 nicht einfach die Einheit unter den Gläubigen ist, sondern die wachsende, enge Beziehung jedes Einzelnen zum Herrn Jesus in der Gemeinde. Und das, was daraus folgt, das, was daraus zwangsläufig folgen muss, ist die Einheit, das Einssein in Christus. Wenn diese Veränderung in jedem Einzelnen von uns mehr und mehr stattfinden darf, diese Metamorphose, diese Umgestaltung in sein Wesen, die Erfüllung mit dem Geist Gottes, mit der Liebe Gottes, dann muss die Einheit auf dem Fuß folgen. Das ist gar nicht anders möglich. Und so ist es gut, wenn wir uns nicht primär und krampfhaft um die Einheit kümmern, als vielmehr, weil der Herr Jesus hat ja den Vater darum gebeten. Da können wir eigentlich ziemlich entspannt sein. Aber unsere Ausrichtung, unser Sehnen soll sein, dass unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus wachsen darf. Dass Raum da ist in meinem Leben für die Liebe Gottes und für den Geist Gottes. Und das bedeutet natürlich, dass alles, was mit meinem Fleisch, mit meinem alten Leben zu tun hat, mit meinem Ego, mit der Selbstliebe, das ist der größte Feind der Einheit in der Gemeinde. Und das Gegenteil von der Selbstliebe ist eben die Selbstverleugnung. Das heißt, dass ich bereit bin, Ja zu sagen zu einem Weg unten durch, zu einem Weg der inneren Zerschlagenheit, der Demütigung, wo alles, was mit mir, mit meinem Ego zu tun hat, gedemütigt werden darf von unserem großen Erzieher. Und das ist ja auch genau da, wo der große Teil der göttlichen Verheißungen liegt. Wenn der Herr sagt, dass er in der Höhe wohnt, über allem thront, aber auch bei denen, die zerbrochenen und zerschlagenen Geistes, gedemütigten Geistes sind. Dort wohnt Gott. Und ich weiß ganz genau, es wird nicht eine einzige Ausnahme geben, wo jemand irgendeinen hohen, sich selbst wichtig machenden, sich selbst erhöhenden Kurs gehen kann und Gott wird bei ihm eine Ausnahme machen. Es wird nicht eine einzige Ausnahme geben. Alles, was erhöht ist, wird erniedrigt werden. Und was sich selbst erniedrigt, das wird erhöht werden. Und wenn wir immer mehr verstehen, was das bedeutet, Selbstverleugnung, das ist der Weg der Selbsterniedrigung. Und er wird schon für uns sorgen. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir schlussendlich ins Nirvana gehen, in irgendeinen Nichtraum, weil wir uns erniedrigen und demütigen. Nein, er wird uns erhöhen, er wird uns erfüllen mit seinem Geist, verändern in seine Natur. Jetzt sind wir da auf Seite 14. Da ist mir einfach noch wichtig geworden, noch einmal der Vers 2 von Johannes 17. Möchten wir nochmal darauf zurückkommen? Ich lese Vers 1 und 2. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Der Vers 1 tönt genau das an, was ich jetzt einleitend gesagt habe. Der Sohn Gottes selber spricht so: Vater, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und wir kennen ja jetzt etwas die Sprache, die biblische Sprache. Wenn der Herr so etwas sagt, dann wissen wir ganz genau, dass er alles andere als das, was diese Welt unter Verherrlichung meint. Wenn diese Welt spricht: Oh ja, bitte verherrliche mich, da würde etwas ganz anderes dabei herauskommen, was sich die Menschen vorstellen, als das, was beim Herrn Jesus hervorkam. Wir wissen, was dann, wie Gott der Vater dieses Gebet erhört hat, unmittelbar nach dem hohen priesterlichen Gebet, wie die Verherrlichung des Herrn Jesus aussah. Es war die Erhöhung des Herrn am Kreuz. Das war die Verherrlichung, die darauf folgte. Aber es blieb nicht dort. Natürlich blieb es nicht dort. Es ging weiter. Durch das Grab hindurch in diesen gewaltigen Sieg der Auferstehung Jesu Christi. Das ist der Weg der Verherrlichung. Und der Herr deutet hier an, dass wir den genau gleichen Weg gehen. Seine Kinder werden den genau gleichen Weg gehen. Wir dürfen von unserer Stellung her mit ihm in den Tod gehen, gekreuzigt sein, mit Christus. Aber im praktischen Leben ist es nicht einfach so, dass das nichts damit zu tun hat. Das ist alles nur von unserer Stellung her und so weiter. Das ist alles irgendwie juristisch, aber mein Leben sieht ganz anders aus. Nein. Auch im praktischen Leben, im Wandel als Gläubige, wird es in die Tiefe gehen. Zuerst in die Tiefe und dann in die Erhöhung, in die Herrlichkeit, die nicht zu beschreiben ist. Und dann sagt er da, dass der Vater dem Sohn Vollmacht gegeben hat über alles Fleisch. Er braucht dieses Kathos, dieses Gleich, wie du ihm Vollmacht gegeben hast. Verherrliche deinen Sohn gleich, wie du ihm Vollmacht gegeben hast. Und da trifft dasselbe wieder zu. Wir wollen uns kurz Gedanken machen, was hat das genau für ihn bedeutet, dass der Vater ihm Vollmacht gegeben hat. Ganz grundsätzlich zum Wort Vollmacht, das ist ein wichtiges Wort, es kommt häufig vor im Neuen Testament, über 30 Mal, das Wort Exousia, das heißt Gewalt oder eben Macht, Vollmacht. Es bedeutet, jeder anderen Macht überlegen sein. Gemeint ist die oberste Macht im Zusammenhang mit dem Herrn Jesus. aller anderen Autorität übergeordnet sein, höher sein, die Gewalt über alles. Wir können uns gut vorstellen, dass Matthäus 20, 28 genau das Wort braucht. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Oder Matthäus 28, 18. Also Vollmacht meint wirklich Vollmacht, die oberste Macht, höher als jede andere Autorität. Und er hat ihm Menschen gegeben. Das lesen wir ja öfters im Johannesevangelium, dass der Vater ihm die Menschen gegeben hat. Und wir wissen genau, dass was gemeint ist, Menschen, Gott weiß im Voraus, wer zum Herrn Jesus gehört. Warum? Weil er keine Zeit kennt. Bei ihm ist die Vergangenheit vor 6000 Jahren genau das gleiche wie die Zukunft in 6000 Jahren. Und darum können wir sagen, er hat Menschen dem Sohn gegeben nach seiner Vorkenntnis der Menschen. Und nicht nach irgendeiner Vorauserwählung, die einen zum Leben und die anderen zum ewigen Verderben. Nach der Vorkenntnis Gottes. Wir wollen noch kurz aufschlagen, Johannes 3, 35, wo das bestätigt wird, dass der Vater dem Sohn alles übergeben hat. Auch die ganze Vollmacht eben. Johannes 3, 35 steht so eine herrliche, einfache Aussage. Der Vater liebt den Sohn. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und dann auch im Kapitel 6, Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Der Vater hat dem Sohn gegeben. Übrigens ist das auch eine sehr... Also ich liebe das Johannesevangelium immer mehr. Es sind so viele, so einfache, klare Aussagen. Es ist dieses über alles erhabene, göttliche Evangelium, das den Herrn Jesus in seiner Erhabenheit, in seiner Göttlichkeit zeigt. Und auch diese Formulierung, das kommt ja ausschließlich zum Beispiel im Johannesevangelium vor. Hier der Schluss des Verses, dass ich es auferwecke am letzten Tag. Diese Formulierung, am letzten Tag, es kommt in diesem Kapitel mehrfach vor und noch 3, 4 andere Male im Johannesevangelium. Auferwecken am letzten Tag. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Tag, den er meint, mit dem Tag, den wir kürzlich so behandelt haben, übereinstimmt. Der Tag des Herrn. Was sollte es sonst sein? Und dass es nicht irgendetwas meint wie das letzte Gericht oder so, oder vor dem großen weißen Thron, das letzte Endgericht. Nein, das kann ja nicht sein. Weil er wird die Gläubigen nicht vor dem großen weißen Thron auferwecken. Diejenigen, die an ihn glauben. Wir wissen, wann das sein wird. Bei der Entrückung werden sie aus den Gräben steigen, die Gläubigen, die hier schon bald gestorben sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich überzeugt bin, dass die Entrückung und diese Auferweckung unserer Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind im Herrn, dass dieser Zeitpunkt der Entrückung zum Tag des Herrn gehört. Weil der Herr das sagt hier am letzten Tag, dass es der Start des Tags des Herrn ist. Aufgrund vor allem auch dieser Aussagen, wo der Herr so oft sagt, ich werde euch auferwecken am letzten Tag. Das nur so ganz nebenbei. Ich wollte noch lesen, Kapitel 13, Vers 3. Als der Judas ihn verriet, da sagt Jesus, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott ging. Der Herr Jesus wusste, dass ihm alles übergeben war, dass ihm die Vollmacht übergeben war. Aber was hat das jetzt genau für ihn bedeutet, wenn da steht, damit er allen ewiges Leben gebe? Er hat die Vollmacht von Gott bekommen, damit er allen ewiges Leben gebe. Die Vollmacht, den Menschen ewiges Leben zu geben, ihnen Erlösung zu ermöglichen, Versöhnung mit Gott zu ermöglichen, ihnen Rechtfertigung zu ermöglichen. Diese Tatsache, dass ein Mensch vor den Heiligen, über alles Erhöhten Gott gestellt wird, vor seinen Thron gestellt wird. Und dieser Mensch wird von Gott beurteilt und er sagt über diesen Mensch, du bist vor mir vollkommen gerecht. Stellen wir uns das vor. Das hat der Herr Jesus ermöglicht. Wir dürfen vor Gott einmal stehen und Gott, der Vater, wird uns sagen, du bist vollkommen gerecht von mir. Das ist Rechtfertigung, nicht wahr? Wie es die Bibel lehrt. Und wir wissen, wie diese Rechtfertigung möglich wurde. Wir wissen, dass diese Rechtfertigung nicht einfach so gesprochen wird von Gott. Und auch nicht von Christus einfach so gesprochen werden konnte. Wir wissen, dass diese Rechtfertigung nicht umsonst war, sondern dass Christus einen sehr, sehr hohen Preis bezahlte. Für diese Rechtfertigung, für die Tatsache, dass er Menschen erlösen kann. In der Tat hat er den höchsten möglichen Preis bezahlt. Es hätte für Gott keinen höheren Preis geben können, als den Preis, den er bezahlt hat, damit der Vater, damit Christus hier einfach so sagen kann, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das hat Christus den höchsten möglichen Preis gekostet. Ich habe mir die Stelle Johannes 10 noch aufgeschrieben. Wollen wir noch kurz aufschlagen? Johannes 10, Vers 17 und 18. Ja, da wird dieser Zusammenhang genau beleuchtet. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und jetzt verstehen wir, was gemeint ist in Johannes 17. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, allen ewiges Leben zu geben. Diese Vollmacht bedeutete, zuerst sein eigenes Leben hinzugeben, diesen allerhöchsten möglichen Preis zu bezahlen. Dadurch hat Christus Vollmacht, uns ewiges Leben zu geben. Das ist genau wie bei der Herrlichkeit. Vater, verherrliche deinen Sohn. Das tönt ja nur positiv und nur schön. Nein, auf biblisch meint das, durch den Gang zuerst in die Erhöhung am Kreuz. Wenn man das nicht verstanden hat, kann man Johannes 17 nicht verstehen. Das ist so grundlegend wichtig. Denken wir an Jesaja 53, wie das dort beschrieben wird, die Hingabe seines Lebens. Wir meinten, er wäre von Gott geschlagen. Dabei ist er um unserer Sünde willen geschlagen, zerschlagen worden. Um unserer Schuld willen. Denken wir an 1. Korinther 11, die Einsetzungsworte. Dies ist mein Leib, der zerbrochen wird für euch. Dies ist das Blut des neuen Bundes durch die Hingabe seines Lebens. Denken wir an Galater 2,20. Ich bin mit Christus gestorben, trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist die Grundlage von all dem, was wir besprechen in Johannes 17, Epheser 5, 2. Das ganze Neue Testament ist durchzogen von diesem Grundsatz, dass Christus den höchsten möglichen Preis für uns bezahlt hat, um sich ein Volk zu erwerben, ein ganz spezielles Volk, Titus, wenn wir an den Titusbrief denken. Um sich eine Braut zu schaffen, eine Braut zu erwählen, die ohne Flecken und Runzel sei. Wir dürfen zu dieser Braut gehören, die Gemeinde ist diese Braut. Und warum ist sie ohne Flecken und Runzel? Genau aus dem gleichen Grund, warum wir einmal vor Gott stehen können und er uns sagt, du bist vollkommen gerecht. Genau aus dem gleichen Grund. Wegen der Rechtfertigung durch das Blut Jesu Christi an unserer Stelle vergossen. Hätte denn Gott den Menschen nicht ewiges Leben geben können, ohne diesen höchsten Preis, ohne das Blut seines Sohnes? Wäre er nicht mächtig genug, um auf einen billigeren Weg den Menschen das ewige Leben zu ermöglichen? Da gibt die Bibel ein klares Nein dazu. Aber ich kann euch sagen, die moderne Theologie predigt genau das. Wir wollen kein Blutevangelium mehr. Was ist das für ein Gott, der seinen eigenen Sohn dahinschlachtet? Mensch, was ist das? Wie ist das unmenschlich? Es sind böse, satanische Gedanken. Man verurteilt Gott für diese Tat der Liebe. Das muss man sich vorstellen. Nein. Lesen wir doch diese bekannte Stelle im 3. Mose, Kapitel 17. dieses Gebot, Kapitel 17, Vers 10 und 11, dass der Mensch nicht das Blut essen soll. Wenn ein Mensch aus dem Haus Israel oder ein Fremdling, der unter ihnen wohnt, irgendwelches Blut isst, gegen die Seele, die Blut isst, will ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Das ist darum, weil das Blut so wichtig ist, weil das Blut so ein zentrales Bild davon geworden ist, was das einzig gültige, ewige Opfer, das vollkommene Opfer einmal tun wird. Und das wird im Vers 11 beschrieben. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, die Opfertiere und so weiter, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Alles, was lebt auf dieser Erde, Tiere und Menschen, leben durch das Blut. Und jede Sünde geht gegen das Leben. Verstehen wir das? Jede Sünde zieht den Tod nach sich in der Verlängerung. Und damit geht jede Sünde gegen das von Gott geschaffene irdische Leben. Und dieses Leben, wir meinen jetzt das physische, körperliche, irdische Leben, und dieses Leben funktioniert durch das Blut. Das Blut ist das zentrale Organ. Und darum richtet sich jede Sünde, die zum Tod führen wird, gegen das irdische Leben. Und weil das Leben im Blut ist, wie diese Stelle sagt, kann nur Blut die Sünde sühnen. Nur Blut kann wiedergutmachen, was die Sünde anrichtet. Das liegt schlussendlich in der Schöpfung Gottes, diese Tatsache. Dass Sünde, alles, was gegen das Leben gerichtet ist, nur durch das Blut gereinigt, gesühnt werden kann. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Wir wissen, dass Tausende von Menschen sterben könnten und ihr Blut lassen könnten. Und es würde nichts an dieser schrecklichen Kaskade der Sünde verändern, die zum Tod führen wird. Und wir wissen auch, und die Bibel sagt es, dass auch das Blut von Tausenden von Opfertieren Sünde nicht wirklich wegnehmen kann. Nicht durch das Blut der Opfertiere können wir wirklich gereinigt werden von der Sünde. Es braucht das Blut eines sündlosen Menschen aus Fleisch und Blut. Christus musste Mensch werden. Es hat keinen anderen Weg gegeben. Er hätte nicht als Geistwesen die Versöhnung schaffen können. Stellen wir uns das vor. Es wäre unmöglich gewesen. Er musste Fleisch und Blut werden. Gott musste Mensch werden, um als vollkommener Mensch sein Blut zu vergießen. Und darum ist Christus auch jetzt noch vollkommener Mensch und gleichzeitig vollkommener Gott. Und er ist unser Herr. Er hat für uns als makelloses Lamm sich auf den Altar gegeben. Das wollen wir lesen noch im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wir Wir merken, wenn der Herr sagt, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass das nichts mit dem zu tun hat, was die Welt unter Vollmacht bedeutet. Es bedeutet nicht irgendeinen Zaubertrank oder so etwas, diese Vollmacht. Nein, die Vollmacht besteht in dem, was der Herr für uns erworben hat. Darum hat er diese Vollmacht. 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Die Menge an Zahlungsmitteln war noch nie so hoch in der ganzen Menschheit. Man schätzt, dass in den letzten paar wenigen Monaten die gesamte Geldmenge, ist ja alles nur Bits und Bytes auf den Computern, aber die gesamte Geldmenge sich vervielfacht hat. Sprich, schlussendlich die Schulden der Nationen sich in ein paar wenigen Monaten. Es sind astronomische Zahlen. Können wir uns vorstellen, dass für eine einzige Person auf dieser Welt, wenn man all dieses Geld zahlen würde, Sühnung geleistet werden könnte. Es ist unmöglich. Daran muss man denken, wenn man hier liest, ihr seid ja nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Das Einzige, was uns wirklich erlösen konnte, das kostbare Blut des Sohnes Gottes als Mensch, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Wir wissen jetzt, wie diese Herrlichkeit gekommen ist, die er ihm gegeben hat. Damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Ja, das ist die Grundlage von dieser Aussage in Johannes 17, dass er die Vollmacht hat, allen ewiges Leben zu geben. Und wir wissen auch, dass er nicht als Held oder als stolzer Löwe zum Beispiel den Weg ans Kreuz gegangen ist, sondern als Lamm. Die Menschen hätten es mit Sicherheit anders gemacht. Sie schreiben diese Geschichte, sie schreiben ihre eigene Geschichte und sie nehmen dort gerne das Bild eines mächtigen Löwen, der dann irgendwie geopfert wurde. Aber nicht so die Bibel. Es spricht von einem schwachen, wehrlosen, verachteten, alles ertragenden und erduldenden Lammes. Christus hat seine ganze Macht entäußert, sagt uns der Philipperbrief. Er hat sich davon entledigt, um eben Mensch zu werden mit Fleisch und Blut und sich zerschlagen zu lassen. Und er wird aber auch in Ewigkeit als Lamm Gottes erkennbar sein. Und dieses Lamm Gottes, das ist eine Auszeichnung. Es wird in Ewigkeit eine Auszeichnung sein, dass der, wo sich selbst erniedrigt, über alle Maßen erhöht werden wird. In alle Ewigkeit wird das Lamm Gottes davon sprechen, dass der sich selbst erniedrigt, über alle Maßen erhöht werden wird. Darum hat ihm Gott einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, weil er den Weg des Gehorsams gegangen ist, bis in die tiefsten Tiefen. Und damit hat er ja eben uns als Nachfolger den Weg vorgespurt und uns das Vorbild gegeben. Und darum bedeutet eine wachsende Beziehung mit diesem Herrn Beziehung das Gleiche wie Heiligung und bedeutet gleichzeitig, dass ich zulasse, dass Gott immer mehr Aspekte meiner Persönlichkeit, meines Egos entthront. Alle meine Lebensbereiche, so schnell sind wir, dass wir wieder uns hier und da doch einen kleinen Thron erhalten möchten. Aber der Herr arbeitet an unserem Leben, dass wir ihm immer mehr Raum geben und ihm zulassen, dass er uns entthront, dass er uns, unsere Sündennatur, zu nichts macht, damit Christus in Tat und Wahrheit unseren Lebensthron einnimmt und eben nicht nur theoretisch. So schnell werden solche geistlichen Wahrheiten, ich spreche da zu mir selber, einfach zu einer schönen Theorie, dass der Herr auf meinem Lebensthron sitzt. Das ist so schnell einfach eine schöne Theorie, aber es braucht die Realität, die Praxis, dass ich zulasse, dass er mich entthront und mich immer wieder darauf aufmerksam macht, wie schnell ich bin, ihm wieder meinen eigenen Willen zu suchen, meine eigenen Vorstellungen umzusetzen. Es ist sehr gut, wenn ein Kind Gottes sich dem bewusst ist und in keinem Lebensbereich seinen eigenen Thron behalten will. Dies würde auch unweigerlich zu viel unnötigem Leid führen. Und wir wissen, dass Christen durch viel Bedrängnis und Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Aber wir können auch sicher sein, dass wir oft Leiden und Bedrängnis haben, wo es nicht unbedingt sein müsste. Wenn wir nur eher zur Erkenntnis kämen und Gott machen lassen würden, ihm den Thron wirklich überlassen würden. Der Herr allein hat ja die wahre Vollmacht. Das haben wir gelesen. Er gibt uns ewiges Leben und damit seine Herrlichkeit. Und das sollte uns immer mehr zur Erkenntnis bringen, dass alles, was wir von unserem eigenen, von unserer Sündennatur, von unserer Selbstbestimmung behalten wollen, im Vergleich dazu, was er uns gibt. Man findet gar nicht das richtige Wort. Es ist nur noch tiefe Finsternis. Es ist Dreck. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was er uns geben will. Für mich ist zum Beispiel das ganz zentral in der Erkenntnis des Christus. Wir lesen ja so viel, haben auch verschiedentlich darüber gehört in letzter Zeit und steht auch im nächsten Vers, im Johannes 17, dass Gott erkennen und Christus erkennen das ewige Leben bedeutet. Die Erkenntnis Jesu bedeutet das ewige Leben. Aber diese Erkenntnis, die besteht aus ganz konkreten geistlichen Wahrheiten. Und das ist eine dieser ganz konkreten geistlichen Wahrheiten. Nämlich, dass alles, wo ich mich so krampfhaft oft daran klammere und behalten möchte, selber bestimmen möchte, denke ich, das kann ich nicht aus den Händen lassen, dass das im Vergleich zu dem, was passieren würde, wenn ich es tun würde, tiefe Finsternis und Dreck ist. Das ist wahre Christuserkenntnis. Ja, diese gewaltige Veränderung des menschlichen Wesens ebnet den Weg zu vollendeter Einheit. Dass aus Menschen mit einer Sündennatur Menschen mit der Jesus-Natur werden. Das ist ein gewaltiges Wunder, eine gewaltige Verwandlung. Das ist nichts anderes als das Leben des Gläubigen, der in der Heiligung wachsen darf. dass aus einem Menschen mit einer Sündennatur ein Mensch mit dem Wesen Jesu, mit der Natur Jesu Christi werden darf. Und dann ist eben wirklich sehr gut verständlich, warum das dann Einheit, eine logische Konsequenz ist davon. Das ist gar nicht mehr anders möglich. Wir in ihm und er in uns. Das wird zu echter, tiefer geistlicher Einheit führen. Wollen wir dazu zum Abschluss noch Philipper 2,5 lesen. Oft zitiert und immer wieder wichtig zu lesen, diese kurze Aussage, Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ein kurzer Vers und er fasst eigentlich das alles zusammen. Er fasst den Weg zur Einheit so eindrücklich und so einfach zusammen. Seid so gesinnt, wie es Christus auch war. Das ist das, was ich noch nachtragen wollte zum Johannes 17, Vers 2. Und jetzt möchte ich noch einmal einen kurzen Nachtrag machen. Und zwar den letzten Vers vom Kapitel 16. Ist mir auch so bewusst geworden, das ist eigentlich die Einleitung zum Kapitel 17. Das steht nicht von ungefähr in dieser Reihenfolge. Und der Herr sagt, das steht ja auch nicht von ungefähr, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel. Und darum habe ich gedacht, ja, was hat er geredet? Und natürlich könnten wir ab Vers Kapitel 14 die ganzen Abschiedsreden zitieren, aber es konzentriert sich irgendwie auf diesen letzten Vers. Es ist ja auch wichtig zu realisieren, das ist die letzte Aussage, die der Herr Jesus direkt zu seinen Jüngern gemacht hat, vor der ganzen Leidensgeschichte, bevor dass sie ihn gefangen nahmen. Das ist der letzte Lehrvers oder der letzte Trostvers, die letzte Aussage, die er an die Jünger gerichtet hat. Und das ganze Kapitel 17 redet er ja mit seinem himmlischen Vater. Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das sind die letzten Worte, die der Herr Jesus vor seinem Gang ans Kreuz zu allen Jüngern so geredet hat und damit zu uns. Was für eine tröstliche Aussage. Hier steht, damit ihr in mir Frieden habt. Und dem gegenüber steht, dass in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber in mir Frieden. Der Gläubige hat also nicht nur zwei Naturen. Aus dem Wort Gottes glauben wir ja, dass wir alle noch zwei Naturen haben. Dass wir die alte fleischliche Natur, die Sündennatur noch an uns tragen. Dass wir aber eine neue Natur bekommen haben. Die, worüber das Wort Gottes sagt, sieh, es ist alles neu. Und wenn wir an den Galaterbrief denken, wie der Geist gegen das Fleisch, wie die beiden gegeneinander sind, das ist ja alles in uns. Wir haben die alte Natur, aber wir haben die neue Natur bekommen. Und es wird einmal nur, was von Christus ist, die neue Natur, in die Ewigkeit eingehen. Aber wir haben nicht nur zwei Naturen offensichtlich, wir leben auch in zwei verschiedenen Welten, sagt dieser Vers hier. Und das ist eine tägliche Erfahrung von jedem von uns. Wir leben auch in zwei gegensätzlichen Welten. Nämlich in dieser Welt, in diesem Weltsystem, in dem wir eben Bedrängnis haben, und demgegenüber dürfen wir in Christus leben, in ihm. Und in ihm ist es ganz anders. In ihm haben wir Frieden. Und mit dem Frieden, mit dem, dass wir Frieden mit Christus haben, Frieden mit Gott haben, dürfen wir alle Früchte genießen, die aus diesem Frieden kommt, schon jetzt. Zum Beispiel echte Freude, Geborgenheit in Christus. Wie sollten wir in ihm nicht geborgen sein? Oder Trost, wahrer, tiefer Trost in Christus. Oder Zuversicht im Gedanken an die Zukunft, an das, was kommt. Völlige Gelassenheit, Zuversicht in Christus. Oder eben Hoffnung, das feste Wissen auf das, was kommt. Wir dürfen eine Zukunft haben in ihm. Und wie dieser Vers sagt, wir dürfen mit Christus Überwinder sein. Wir dürfen Sieg haben über diese Welt, die sich jetzt so aufbäumt und meint, sie habe alles im Griff, sie könne die ganze Menschheit knechten und unterdrücken und mit ihnen tun, was sie wollen. Sind wir uns bewusst, dass wir in Christus Sieg über diese Welt haben? Was für eine Tatsache! Ich möchte noch auf dieses Wort Bedrängnis zu sprechen kommen. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Klipsis, auch ein häufiges Wort im Neuen Testament. Das kommt eigentlich von der Wortentwicklung her aus einem sehr engen Raum. Es meint, dass von allen Seiten total beengt werden. Das Klipsis. Und daraus haben sich diese Bedeutungen ergeben, eben Bedrängnis oder Drangsal oder Druck. Vielleicht haben die Leute früher damals, sie haben sicher das Wort Stress noch nicht gekannt, wie wir das kennen. Stress, Druck, innere Umklammerung. Aber genau das ist gemeint damit, mit Klipsis. Druck, Gegenwind, Widerstand, Feindlichkeit oder Feindseligkeit gegen uns. Jemand hat gesagt, alles, was die Seele beschwert, ist Klipsis. Alles, was uns innerlich beschwert, was Druck ausübt, alles, was uns belastet innerlich. Damit ist auch die Schwermütigkeit gemeint, die Depression. Was ist das für ein Druck auf die Seele? Aber genau das meint dieses Wort Klipsis, wenn man von der ursprünglichen Bedeutung her geht. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja genau das, was der Herr Jesus als Mensch selber durchgemacht hat, oder nicht? Ist er nicht genau diesen Weg gegangen? Ist er nicht unser vollkommener Hohepriester und kann in allem mitleiden wie wir? Und ganz besonders in Klipsis haben, Bedrängnis haben. Lesen wir doch, wie er sich gefühlt hat hat. Zum Beispiel in Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 37 und 38. Eine schreckliche Zeit in ihm. Und er suchte die Nähe seiner Jünger. Und darum nahm er Petrus mit sich und die zwei Söhne des Zebedäus, steht da. Und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt, bis zum Tod. Da ist das Verb von Klipsis gebraucht. Bleibt hier und wacht mit mir. Dieses, er fing an, betrübt zu werden. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium steht, er fing an zu erschrecken. Und das ist ganz ein bestimmtes Wort für den Schrecken, für die Angst gebraucht, nicht das Übliche. Ein tiefes inneres Erschaudern. Und auch mit dem Wort, und es graute ihm. Wenn wir alle unsere Bedrängnisse zusammennehmen, alle unsere Depressionen, all unseren Stress, unsere innerliche Not, wir können sicher sein, wir kommen nicht in die Nähe von dem, was der Herr Jesus erlebt hat. An Erschrecken, innerlich grauen in diesem Moment. Wahrhaftig hat er wieder den Jüngern in Johannes 16, 33 sein eigenes Vorbild vorgestellt, wenn er ihnen gesagt hat: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Das haben wir von Richard so eindrücklich gehört, das Tarseite. Seid getrost, seid zuversichtlich, seid guten Mutes, seid unerschrocken. Ich habe die Welt überwunden. Wir wollen zu diesem Wort noch abschließend noch zwei andere Stellen betrachten. Nein, Römer 8 wollte ich auch noch lesen. Römer 8, 35 lesen wir noch davon zuerst. Dieser bekannte Vers: Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Wieder das Wort Lipsis. Depression? Will uns Depression trennen von Christus? Oder Angst? Eine Steigerung noch vom Wort Klipsis eigentlich. Oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert? Nein, nichts kann uns scheiden von der Liebe des Christus. Jetzt wird dieses Wort Klipsis fast durchs Band gebraucht im Zusammenhang eben mit der Bedrängnis der Gläubigen in dieser Welt im Neuen Testament. Aber es gibt zwei Ausnahmen, die sind ganz bezeichnend. Wir bleiben im Römerbrief, Römer 2, Vers 9. Ein ganz bemerkenswerter Abschnitt hier. Römer Kapitel 2, wo Paulus den selbstsicheren Menschen entgegentritt, denen, die von sich so überzeugt sind, dass sie, wie gut sie es machen und wie okay, dass sie sind. Und da sagt er ab Vers 5, aufgrund, oder Vers 4 ist wichtig auch noch zu lesen: Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das ist genau das, was jetzt so kurz vor dieser Welt steht. Der Tag des Zornes, wo das gerechte Gericht Gottes offenbar wird. Alle Menschen werden es verstehen, dass dieses Gericht Gottes völlig gerecht ist über diese Welt. Häufst du dir aufgrund deiner Verstocktheit das noch an? Gott, der jedem, Vers 6, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Jetzt kommt eine sehr jakobinische Aussage. Wir sagen ja immer Römerbrief und Jakobusbrief, das ist ja so wie ein großer Gegensatz. Das stimmt überhaupt nicht. Hört einmal, das könnte von Jakobus geschrieben sein. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, wörtlich heißt es, durch Ausdauer oder Ausführen von guten Werken Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben. Diesen, die das tun, durch das Ausleben von guten Werken, wird er vergelten mit was? Mit ewigem Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, wird er vergelten mit Grimm und Zorn. Und dann kommt es, Vers 9, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Dass wir sagen, es spielt gar keine Rolle, ob es Juden oder Griechen sind. Es werden alle genau gleich in dieser Beziehung beurteilt von Gott. Denken wir an das, was die Menschen heute ausüben, dieses böse Werk. Und was hier geschrieben steht, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Da ist das Wort Glipsis gebraucht. Und auch ein weiteres, ganz starkes Wort, das Stenochoria, was hier mit Angst übersetzt wird, bedeutet ebenfalls dieses Engnis. Steno bedeutet eng. Stenokardie, das bedeutet ein Herzanfall durch Verengung der Blutgefäße. Engnis, eingeklemmt sein. Stenochoria. Bedrängnis, Drangsal und Angst über jede Menschenseele. Es gibt nur zwei Stellen. Das ist die eine, wo das Wort Lipsis in diesem Zusammenhang gebraucht wird, also als Zustand beschrieben wird von denjenigen, die verloren gehen werden. Stellen wir uns das vor. Das wird das ewige Schicksal der Verlorenen sein. In diesem Zustand, in Klipsis, in diesem inneren Depression, in dieser Engnis, in dieser Verzweiflung, in diesem, als mir das bewusst wurde, es hat mich erschauen lassen. Das Feuer, das ewige Feuer, das ist nur das eine. Aber dieser innere Zustand in ewiger innerer Bedrängnis, Belastung, Sorge und unbeschreiblicher Angst. Und die zweite Stelle, die das sagt, ist im 2. Thessalonicher Kapitel 1. Vers 6. 2. Thessalonicher 1, Vers 6. Ich Ich muss ab Vers 4 lesen. Wir rühmen euch in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, Klipsis natürlich, die ihr zu ertragen habt. Diese Verfolgungen und Bedrängnisse, sie sind, Vers 5, ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Hier ist das Wort Gericht im Sinn von der gerechten Beurteilung gemeint. Gott wird das gerecht beurteilen, dass ihr jetzt solche Bedrängnis habt. Nämlich, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch jetzt, könnten wir sagen, bedrängen, Klipsis zuführen, mit Bedrängnis vergilt. Es wird nicht umsonst sein. Es wird nicht einfach so, es wird völlig gerecht sein, dass Gott den Ungläubigen mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr jetzt bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Apokalypsis unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel her, bei der Offenbarung des Herrn vom Himmel her, wenn er kommen wird mit den Engeln seiner Macht und so weiter, um Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die Gott kennen, aber die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam waren. Puh. Das ist eine erschütternde Stelle, da bin ich schon oft darüber gestolpert, über dieses Kapitel 2. Thessalonicher 1. Diese zwei Stellen, wo das Wort Klipsis, das sonst immer im Zusammenhang mit der Bedrängnis der Gläubigen gebraucht wird, genannt wird und wo gezeigt wird, das wird der ewige Zustand sein, der verloren. Das soll uns innerlich einfach erschüttern, dass wir umso mehr beten für die Rettung von Verlorenen, von Menschen, die jetzt in diesem Wahn leben, vom ich bin schon gut genug und ich weiß, was ich brauche, und dass unser Herr noch Menschen erschüttern kann, innerlich beunruhigen und zur Umkehr führen kann. Ja, damit möchte ich abschließen. Und uns alle ermutigen, festzuhalten an Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst. Bedrängnis ist das bessere Wort. Habt ihr Bedrängnis, Druck, Widerstand, Feindseligkeiten. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und damit dürfen auch wir Überwinder sein in dieser Welt. Durch den Glauben sind wir Überwinder. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für all den Trost, den du deinen Jüngern hast mitgegeben. Du, wo nachher durch die schreckliche Phase bist durchgegangen, wo du dein Leben hast hergelegt. Kurz vorher hast du den Jüngern das noch einmal vorgelegt und gesagt, dass Bedrängnis eine Realität ist. Aber es ist nicht die letzte Realität. Es ist nur der Eingang, der Anfang von einer ewigen Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es jedes von uns willst, stärken und ausrüsten, auch mit dieser Zuversicht auf dich und mit der Hoffnung und mit dem Festhalten, Herr Jesus. Ich bitte für jedes einzelne von der Gemeinde, Erwachsene und Kind, dass es da festhalten an dir bis am Ende, bis du rufst, Herr, dass wir Zuversicht behalten können, dass wir uns nicht beeindrucken von diesem Spiel, von dieser Welt. O Herr, du weißt, was auf sie wartet. Und so bitten wir dich, Herr, dass doch noch Menschen dürfen dich finden in unserer Umgebung. Bitte, Herr, leucht du durch uns mit deinem Licht, dass Menschen gerettet werden Wir bringen dir einfach unsere Umgebung, auch die Leute von diesem Haus, von dort, wo wir wohnen, von unserem Arbeitsplatz her, hilf doch, dass Menschen dürfen noch zu dir finden und können gerettet werden. Amen.